Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Vorweg, hier kommt ein Text vor, die Leute, die jetzt sich mit der Bibel ein bisschen auskennen, Christen, Menschen, die länger bewusst gläubig sind. Hier kommt etwas vor, und das ist heute nicht mein Schwerpunkt, aber ich muss diesen Elefant, der im Raum steht, am Anfang aus dem Raum holen. Sonst wird der Rest nicht mehr aufgenommen. Weil hier redet Jesus davon, dass es eine Sünde gibt, die, wenn ein Mensch diese Sünde tut, dass sie nicht vergeben wird in Ewigkeit. Das ist schon ein ganz schöner Hammer. Und das ist gar nicht meine Botschaft. Ich werde nur ein paar Minuten was dazu sagen. Aber mir ist klar hier mit diesem Text, und es ist auch gut, sich darauf einzugehen, da steht so ein Elefant im Raum und der muss erstmal vom Eis gezogen werden sozusagen, dass wir auch die Botschaft danach aufnehmen. Wobei ich denke, es ist auch gut, hier was zu sagen. Die, die länger gläubig sind, mit der Bibel sich auskennen, die wissen, dass seit Anfang der Gemeinde Jesu, seit 2000 Jahren, es immer wieder Zeiten gab, wo Menschen ganz extrem darunter gelitten haben. Menschen natürlich, die die Bibel ernst nahmen, die den Glauben mit Jesus ernst nahmen, für die anderen, auf die trifft, die Ficht, die trifft das nicht zu, dem macht das nicht aus, sie lesen das ja auch gar nicht. Immer wieder gab es vereinzelt Menschen, auch in der Kirchengeschichte, auch bekannte Persönlichkeiten, die dachten, ich habe die Sünde oder eigentlich steht hier ja die Lästerung wieder den Geist gemacht. Für mich ist vorbei. Ich kann machen, was ich will. Gott wird mich nie wieder annehmen. Und zum Teil sind diese Menschen in finstere Nacht gesunken. Leute sind in die Irrenanstalt gekommen oder man sagt Psychiatrie besser. Wirklich in der Kirchengeschichte voll. Und vielleicht sitzen auch hier Menschen, die, als sie die Bibel gelesen haben oder den Text mal, die auch vielleicht schon mal gedacht haben, vielleicht nicht mit der ganzen Panik, aber schon mal gedacht, Mensch, könnte ich diese Sünde getan haben? Oder was wäre, wenn ich diese Sünde mal tue? Das sind die ganz entscheidenden Fragen, die man haben kann. Und ich werde heute sicher nicht die letzte entscheidende Antwort geben. Ich möchte bloß unseren Fokus mal in eine ganz bestimmte Richtung lenken. Was mit dieser Textstelle auf sich hat. Erstens, Jesus hat das nie gesagt, um Menschen, die danach, nach seinem Tod und seiner Auferstehung an ihn gläubig werden, mit dem Gewissen zu belasten und sie zu verschrecken durch diese Worte. Es war nie Jesu Ziel. Jesus hat es gesagt zu den Pharisäern, er hat es gesagt, als er auf Erden war, leibhaftig unter uns. In eine gewisse Situation hinein. Der Hintergrund, und ich komme gleich darauf, es geschah in einem ganz bestimmten Kontext und die Frage ist, ich werfe nur die Frage mal auf, ich lasse die Frage im Raum stehen, eine hundertprozentige Antwort habe ich auch nicht, aber die Frage ist, ob diese Sünde überhaupt nochmal nachholbar ist, weil Jesus nicht mehr auf Erden ist, sichtbar. Ich möchte ganz kurz sagen, was die Sünde hier war. Aber vorweg vielleicht nochmal Folgendes. Wenn man solche Texte liest, muss man sie immer einordnen in die Gesamtkontext der biblischen Aussagen. Und die Bibel sagt, Jesus trug alle Sünden der Welt. Steht in der Bibel. Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, was die Sünden der Welt wegnimmt. Das Besondere am christlichen Glauben ist ja, dass Menschen Vergebung bekommen können von all ihrer Schuld in einem Moment, wo sie zum Glauben an Jesus kommen. Ich mag immer sehr gern dieses Bild von dem Schächer am Kreuz, der neben Jesus am Kreuz hing. Der hat sein Leben versaut gehabt. Das war sicher ein sehr kaputtes Leben. Er war Verbrecher gewesen, ist ja nicht umsonst da auch gekreuzigt worden. Es war so viel Schuld, so viel Elend in seinem Leben, so viel, was er niemals gut machen konnte, ist ja sowieso nicht mehr. Und er wendet sich zu Jesus und sagt nur diesen einen Satz, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, siehe, heute noch wirst du mit mir am Paradies sein. Totale Entlastung, Befreiung aller Schuld, Zusage des ewigen Lebens. Ich sage immer gern, das wäre in keinem Glauben, den es hier sonst gibt, von den großen Religionen, möglich gewesen. Im Buddhismus wäre schon gar nicht möglich gewesen. Der wird ja unserer Gesellschaft manchmal hofiert, aber der hätte keine Chance. Der wäre dann vielleicht aus irgendeinem niedriges Tier nochmal geboren worden. Und da muss er sich bewähren und je nachdem, wie du dich bewährst, hast du vielleicht eine Chance. Das ist ja eher das Nirvana, dass sie glauben, da hineinzukommen. Aber er hat sofort Vergebung der Schuld bekommen. So, Jesus trug alle Sünde, alle Schuld. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und er steht nicht immer dahinter, außer die Lästerung des Geistes. Jesus trug die Sünden der Welt, außer die Lästerung des Geistes. Steht daneben. Von daher muss man schon mal auf so einen Text gucken und so sagen, okay, was ist damit wirklich gemeint und was nicht? Weil es wird nie passieren, Jesus sagt einmal folgende Worte im Johannesevangelium, wenn jemand zu mir kommt, den werde ich nicht hinausschmeißen. Das heißt, es wird nie passieren auf dieser Erde, dass ein Mensch zu Jesus kommt, mit was auch immer ihn bedrückt und belastet, auch an Schuld. Und wenn sie so tief ist, so schlimm, wo Jesus sagt, die Tür ist zu. Das war's. Jesus sagt, wer immer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen. Da ist eine offene Tür da. Und mit all diesen Dingen müssen wir auch diesen Text angucken. Und ich bin schon fast zu lange da dran, weil ich ja eine andere Botschaft habe. Ich will noch kurz sagen, dass der Hintergrund war, dass die Pharisäer, Jesus hat einen Dämon, einen bösen Geist aus einem Menschen ausgetrieben. Im Matthäus-Evangelium wird es genauer erklärt. Und die Pharisäer haben gesehen, wie Jesus, der leibhaftig auf Erden war, durch den Geist Gottes einen Menschen befreit von bösen Mächten. Und die Pharisäer hatten sehr viel Schriftkenntnis. Sie kannten das Alte Testament. Sie wussten eigentlich genug über den Messias. Sie hatten sehr viel Kenntnis, dass alleine der Geist Gottes Menschen befreien kann von bösen Mächten. Weil Jesus sagt, im Matthäus-Evangelium kommt es vor, dann sagt, wenn ihr meint, ich tue es durch einen bösen Geist, durch wen treiben denn eure Anhänger die Geister aus? Es gab damals auch schon Geistbeschwörer, auch die zu den Pharisäern gehörten. Und die wussten, wenn ein böser Geist von einem Menschen weicht, dann ist es Gott und Gottes Geist. Jetzt sahen sie Jesus hier, den Messias, haben auch viele andere Wunder gesehen, sahen, wie ein Dämon ausfährt aus einem Menschen. Und obwohl sie es eigentlich wussten, dass es nicht sein kann, aber weil sie einfach nicht wollten, dass Jesus der Messias ist, weil es manche ihnen nicht passte, was er sagte, auch gerade gegen sie, haben sie in einer bewussten Weise umgedeutet und das Werk des Heiligen Geistes dem Teufel zugeschrieben. Das war erstmal die Lästerung des Heiligen Geistes, das war der Kontext. Und man muss Folgendes sagen, die Situation damals, vier Dinge kamen dort zusammen. Einmal, sie hatten eine starke Kenntnis der Heiligen Schriften, die Pharisäer, aber gut, das kann man ja auch heute haben. Zweitens, es gab die Präsenz des Messias sichtbar, das haben wir heute nicht mehr. Jesus ist nicht sichtbar in unserer Mitte. Okay. Drittens, sie hatten ganz viele Wunderwerke von ihm gesehen, durch ihn, den Messias. Und sie wussten, dass das Austreiben von Dämonen eigentlich alleine Gottes Werk ist. Das heißt, sie hatten ein Licht bekommen von Gott, ein unschätzbares Licht mit allen vier Faktoren, wie wir es heute gar nicht haben können. Zumindest Jesus sichtbar sehen wirst du nicht. Und trotzdem haben sie es bewusst der Lästerung, haben bewusst gesagt, es ist nicht Gottes Geist, es ist vom Teufel. Und das war die Lästerung. Und die Frage ist auch noch, die im Raum steht, die lasse ich auch offen, ob wenn sie aus dieser Verhärtung weggehen würden, ob es dann vielleicht sogar auch noch Vergebung geben würde. Aber solange sie diese Haltung sind, wahrscheinlich nicht. Das lasse ich mal offen. Aber eins ist klar, es war eine besondere Situation, was ganz Spezielles. Und es kommt auch nur in den Evangelien vor, interessanterweise. Es wird nie wieder erwähnt in der Bibel, in den Briefen, was auch dafür sprechen kann, ich sage nur kann, dass es nur in der Situation möglich war, wo Jesus auf Erden war. Aber nochmal, es ist was sehr Spezielles. Und nach meiner Meinung sollte kein Mensch, auch in unserer Mitte, überhaupt diese Sorge, Angst haben, dass er dieser Sünde schuldig wird. Besonders wegen dieser Präsenz Jesu. Schaut, wie könnten wir sonst Zeichen und Wunder beurteilen? Jesus sagt, dass in der letzten Zeit, bevor er kommt, auch falsche Zeichen und Wunder geschehen. So, wenn ich jetzt die Angst haben müsste, wenn ich das falsch beurteile, dann war es Schluss, dann kann ich ja gar nicht mehr wagen zu beurteilen. Wenn irgendwo Dinge passieren, übernatürliche Dinge, darf ich gar nicht mehr beurteilen, ist die Quelle Gott oder ist die Quelle nicht Gott, weil ich immer die Angst haben müsste. Aber Jesus ist nicht präsent da, ich sehe ihn nicht und ich muss einfach Dinge prüfen. So, man kann sagen, sie hatten ein maximales Licht und dieses maximale Licht haben sie mit maximaler Zurückweisung begegnet. Und es kann durchaus sein, dass es eine einmalige Geschichte war. Ich möchte noch eins sagen, dann gehe ich weiter, wenn es um Lästerung des Heiligen Geistes geht. Ich will nicht so einen blauen Elefanten jetzt in unsere Mitte setzen, indem ich das sage. Und zwar folgendes. Wenn man sagt, die Lästerung gegen den Heiligen Geist ist, wenn man die Werke Gottes, die offenbaren, ganz eindeutigen Werke Gottes dem Teufel zuschreibt, wenn man sowas sagt, kann es bei Menschen, die vielleicht leicht zwanghaft behaftet sind, neurotisch, so einen Drang hervorbringen. Nicht vor allzu langer Zeit mit so jemandem telefoniert, nicht von der Kirche hier, hier werde ich nie Beispiele nennen aus der Kirche, der immer wieder den Drang hatte, Gott zu lästern. Weil er wusste, dass er es nicht darf. Aber das ist was ganz anderes. Das ist nicht von Überzeugung, das ist nicht, weil er es so weiß, sondern weil es irgendwas Zwanghaftes war. Das ist so, darum will ich keinen blauen Elefanten reinstellen nach dem Motto, denk ja nicht an den blauen Elefanten. Ich bitte niemanden von denen, der heute hier sitzt und gerade jetzt, bitte nicht in diesem Moment an einen blauen Elefanten denken. Ich sehe es, ein paar haben es gemacht. Ich habe es gesehen, ein paar haben an blauen Elefanten gedacht. So, versteht, das soll nicht sowas auswirken. Es ist was ganz Spezielles, es kann wirklich sein, nur zur Zeit Jesu. Und es war nicht nur ein Worte, da stand ganz viel hinter und keiner soll, da sage ich mal so frei, diese Sorge haben. Schaut, selbst Apostel Paulus, er sagt, er ist der größte aller Sünder und Gott hat ihm Gnade erwiesen, damit andere Leute ihm zum Vorbild haben, zum Vorbild von Gottes Barmherzigkeit. Wenn der größte aller Sünder, so hat er sich bezeichnet, sagt, der die Christen verfolgt hat, wenn der größte aller Sünder sagt, ich bin als Vorbild für die, die zum Glauben kommen, damit sie ermutigt werden, es gibt Vergebung, könnte es auch dafür sprechen, dass Paulus weiß, diese spezielle Sünde war nur vorher möglich. Er hat die Christen verfolgt, er hat die Christen getötet, er hat mit aller Kraft dagegen gewirkt und Gott hat ihm vergeben. Okay, ich hoffe, ich habe so ein bisschen Anstoß da gegeben, überhaupt das Ganze mal kontextlich zu behandeln. Jesus hat jede Sünde getragen, das steht fest. Und wer immer auf dieser Erde sagt, ich komme zu Jesus, was immer mich belastet, die Tür ist nie zu. Die Tür ist dann zu, wenn Jesus wiederkommt, sagt die Bibel, dann gibt es keine Möglichkeit zur Umkehr mehr, aber so lange ist es da. Ich weiß, ich habe nur Dinge angestoßen, aber ein bisschen ist der Elefant vielleicht weg. Vers 24. Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufgestanden und mit sich selbst entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende. Was ich hier in diesem Text rausholen möchte, in diesem Wort, Jesus sagt in Matthäus 12, das nochmal genauer, dass der Satan auch ein Reich hat. Für Menschen, die jetzt hier sind und die sagen, mit Gott und Bibel, da bin ich noch so ganz fragend und sich jetzt wundern, dass hier sogar vom Teufel geredet wird, von der Kanzel, das ist nicht unser Hauptthema. Der Text gibt es gerade vor. Unser Thema ist Jesus Christus und das Evangelium. Aber die Bibel sagt sehr klar, wir befinden uns nicht in einem neutralen Raum in dieser Welt. Sondern es gibt Mächte und Kräfte, die Gott entgegengesetzt sind. Und es gibt ein Haupt über diese Mächte und Kräfte und das ist der Satan. Und bitte stell dir nicht vor, dieses kleine Männchen mit den Hörnchen. Auf dem Kopf. Ich hatte das Bild, ich wollte das fast noch an den Beamer werfen, aber habe gedacht, komm, das. Diese Woche, als ich hierher gefahren bin zum Gemeindehaus, fuhr vor mir, vielleicht kennt jemand das Fuhrunternehmen, vor mir fuhr ein großer LKW. Mit uns kommen Sie gut an? Oder gute Fahrt stand drauf und da ist so ein Teufel, der lächelt. Also wie wir es kennen, dieses rote Teufelchen mit der Spieß in der Hand, ganz groß drauf. und links und rechts auch überall Teufelchen. Das ist irgendwie die Werbung. Und ich sage dir, von der Bibel her kommst du mit dem Teufel nicht gut an. Wenn du der Macht der Finsternis verschrieben bist, gibt es keine gute Zukunft für dich. Aber das drückt das aus, wie die Gesellschaft das Thema behandelt. Er ist derart verniedlicht worden, dass man das nicht mehr ernst nimmt. Die Bibel berichtet sehr klar davon. Und wer schon mal Erfahrung gemacht hat mit Mächten der Finsternis, von euch, die ihr hier sitzt, ich weiß ja nicht wer, die Realität, wenn ein Menschen ein böser Geist ist, dass es sowas wirklich noch gibt, und dass, wenn der Name Jesus genannt wird, dass in dem Moment was passiert, der weiß, da gibt's was. Ich habe das einmal sehr krass erlebt, aber wo ich in einem Raum war, wo wir für eine Person gebetet haben, die, also der Person ging es nicht gut irgendwie, und ich habe jemand anders, die Person kannte ich nicht, den Hintergrund will ich heute nicht erzählen, das wird zu viel, dazugeholt, habe gesagt, kannst du mitbeten, weil die Person hatte sich als Christ ausgegeben, kannst du mitbeten, dieser Person hier geht schlecht, wollen wir für sie beten? Und in dem Moment, wo wir für sie beten, spürte ich, hier ist Finsternis im Raum. Vielleicht kennt, ich denke, das kennen viele Christen, man kann aber spüren, wenn Finsternis da ist. Und ich habe dann einfach gesagt, aber in Bezug auf der Person, der es so schlecht geht, der ging es körperlich schlecht, dass das Böse von dieser Person, der es so körperlich schlecht ging, im Namen Jesus weichen soll. In dem Moment, wo ich sage, im Namen Jesus, kippt die andere Person, die neben mir stand, die ist zum Gebet geholt, kippt um, fängt so ganz schrecklich an zu röcheln auf dem Boden. Das Gesicht weiß ich heute noch. Das Problem war nicht die Person, für die ich gebetet hat, sondern da war was. Und da regt sich dann was. Und wenn der Name Jesus da ist, dann merkst du, da ist eine Kraft, das ist eine geistliche Realität. Und wenn man solche Dinge erlebt, aber auch generell der Bibel glaubt, dann weiß man, das ist kein Spinnkram. Es gibt solche Dinge. Es gibt solche Dinge und man sollte das ernst nehmen, diese Dinge. Auch wenn ich ganz überzeugt bin, dass die allerwenigsten Menschen in dem Sinne besessen sind. Das möchte ich mal sagen. Okay. Und ein Christ sowieso nicht im Sinne von besessen. Punkt. Aber der Satan hat ein Reich, ein Königreich. Und die Bibel beschreibt diese Mächte der Finsternis. Und im Epheserbrief, Kapitel 6 im Neuen Testament, heißt es ja, dass sie gegen den Christen kämpfen. Ja. Das heißt, und das ist ganz wichtig, wenn du dir klar machst, es ist ein Reich, da gibt es finstere Mächte, die gegen jeden bewusst kämpfen, der mit Jesus Christus lebt. Und diese finsteren Mächte gehören zu einem Reich. Das sind also nicht wilde Horden, die wie Orks umherlaufen. Wer weiß, was ein Ork ist? Das sind so von Herr der Ringe, primitive Typen. So wilde Typen, ja. Du darfst dir nicht vorstellen, dass die unsichtbare Welt aus so wilden Orks besteht, die kopflos rumrennen und versuchen, Leute mit der geistlichen Keule einen überzuziehen. Sondern die Bibel sagt, es ist ein Königreich der Finsternis, es ist darum strukturiert, es weiß voneinander und es werden Pläne geschmiedet mit Absprachen. Glaub's mir, die Macht der Finsternis, brauchst du aber keine Angst haben, nur wachsam sein. Jesus ist echt stärker, aber wachsam solltest du sein. Die Mächte der Finsternis, die auch gegen dein Leben kämpfen wollen, wissen um deine Situation, wissen um deine Schwachheiten und haben eine Strategie und sprechen sich ab, weil es nicht wilde Orks sind, sondern es ist ein Reich, strukturiert, okay? Die Bibel spricht auch an anderer Stelle einmal von den Kunstgriffen des Teufels, mit denen er gegen Gottes Volk kämpft. Und es ist gut für dich zu wissen, dass du einen Gegner hast, der nicht unkoordiniert und planlos daherläuft, sondern der einen Plan hat, um dein Leben zu Fall zu bringen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber gut, was für Pläne, was für Strategien sind denn da? Wie soll ich mir das vorstellen? Und ich möchte es mal kurz so erläutern. Es gibt drei wesentliche Feinde, die man als Christ hat. Wenn man zu Jesus Christus gehört, zum Glauben an ihn gekommen ist, gibt es drei Feinde, die sind, glaube ich, vielen bekannt unter uns. Drei Feinde, die Bibel beschreibt, die gegen dich und gegen dein geistliches Leben kämpfen. Okay? Die drei Feinde werden im Epheser 2, in den ersten zwei Versen, alle genannt. Ich lese mal aus dem Neuen Testament, Epheserbrief, Kapitel 2. Die drei Feinde werden genannt von der Bibel her Welt, dann einmal Fleisch, ich sage gleich das nochmal, was das ist, und Satan. Epheser 2 ab Vers 1, hört mal, da kann man das gut jetzt sehen. Auch euch, schreibt er den Gläubigen, hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Also, ihr habt gelebt gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß des Denkens dieser Welt. Und es meint das Denken der Welt, wo es gegen die Bibel spricht. Ich habe schon mal an der Stelle gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass ich das Gänseblümchen verachte, weil es zu dieser Welt gehört und niedertrete, freu dich an Gottes Schöpfung. Sondern es geht um ein Denken, was in der Welt ist, was zum Teil, ist ja nicht alles Denken in der Welt falsch, aber da, wo es gegen Gott und sein Wort ist. Ihr seid gewandelt gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, da haben wir es, ersten Feind, gemäß dem Fürsten der Macht in der Luft, des Geistes, der wirkt in den Söhnen des Ungehorsams, der Satan. Unter denen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches. Also, die Welt kämpft gegen den Christ mit ihrem zeitlichen Denken, mit ihren Werten, die Mächte der Finsternis und das Fleisch. Und das mal kurz nochmal erläutern. Welt meint wirklich hier dieses, das zeitgeistliche Denken, dass die Werte und Überzeugungen, die im Widerspruch zu Gott und seinem Wort stehen. Also da, wo wir in der heutigen Zeit, wo es ein Denken, wo es Denk- und Glaubens- und Wertsysteme gibt, die Gottes Wort widersprechen, das kämpft gegen dich. Weil du wirst jeden Tag damit konfrontiert aus allen Kanälen. Und wir hatten jetzt interessanterweise hier mit Joel, unserem Vikar, herausgefunden, dass wenn die Bibel sagt, dass bevor Jesus wiederkommt, dass der große Abfall kommen wird oder Abfall vom Glauben, man kann sehr gut vom Griechischen übersetzen, ich kann das nicht so gut, der Joel kann das gut, ich kann nur Deutsch und so halbgar Griechisch lesen, aber auch nur halbgar, sehr gut kann man übersetzen, bevor Jesus wiederkommt, die Rebellion wird zunehmen gegen Gott. Fast noch besser als Abfall zu übersetzen. Das heißt, das Denken, was gegen Gott und gegen sein Wort, gegen seine Werte, gegen seine Ziele sind, das wird immer stärker werden, bevor Jesus wiederkommt. Eine Rebellion gegen alles, was Gott ist. Und das erleben wir doch auch. Wer mit wachsamen Augen durch diese Welt geht und mit der Bibel lebt und Dinge abgleicht, der merkt, Hammer, was da abgeht. Nicht nur, es gibt auch positive, gute Denken, Sachen im geistlichen Denken, aber es gibt vieles, was extrem gegen Gottes Wort spricht. Darum sagt ja auch die Bibel im Römer 12, Vers 1, wenn es darum geht, verändert zu werden, ich lese nochmal diesen Vers, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, was der Wille Gottes ist. Darum sage ich immer, Predigt hören und Bibel lesen ist wie ein Wasserbad. Die Bibel sagt ja, redet von dem Wasserbad im Wort Gottes. Dein Gehirn wird gespült, wenn ich das mal so sagen darf. Du nimmst so viele Dinge auf und wenn du aber an der Bibel bleibst und auch Predigt hat einen großen Wert und es ist ein großer Wert, wenn man Predigt hört, wenn man live dabei sitzt. Das heißt nicht, an der Stelle habe ich vergessen, Leute willkommen zu heißen, die jetzt auch über Videobeam zuschalten. Das heißt nicht, wenn jemand sagt, ich habe wegen Corona-Bedenken oder Krankheit, dann gucke ich mir zu Hause an, da bist du herzlich willkommen, das zu tun. Aber generell, wenn du kommen kannst, komm zu den Versammlungen der Kirche, der Gemeinde. Denn es ist was anderes, wenn du zusammensitzt mit Christen, wo auch Gottes Geist besondererweise sich lagert, eine Predigt hörst, als wenn du es einfach nur so tust. Punkt. Also, die Welt, dann der Satan, würde ich nicht viel zu sagen. Die Bibel sagt, er ist ein gefallener Lichtengel Gottes mit Mächten, die an seiner Seite sind, Fürsten und Gewalten und Dämonen. Und der Satan beschreibt die Bibel, er ist gegen alles, was irgendwie nur nach Gott riecht. Ehrlich. Ich bin ja mit 18 gläubig geworden. Vorher glaubte ich weder, dass es Gott gibt, Jesus nicht gibt, den Teufel schon gar nicht. Und in dem Sinne hatte ich auch keine geistlichen Kämpfe, beziehungsweise bin ich ja in vielem so gelaufen, wie mein Fleisch, da komme ich gleich drauf, wie die Welt und wie auch die Macht der Finsternis will. Ich kannte keinen Widerstreit. Was mir in den Kopf kam, habe ich getan. Ob gut oder schlecht. Wie so ein Ork, fast wie so ein Ork. Da haben wir sie wieder, die Orks, gell? Aber als ich gläubig wurde und Dinge in mir neu standen, Jesus neues Leben schenkt, fängt ein Widerspruch an. Und auch ein geistlicher Kampf, der anfängt. Okay, und da ist auch der Satan, der dann anfängt, dich als einen Gegner zu sehen, weil er nicht möchte, dass durch dich das Evangelium weitergebracht wird. Von daher sage ich immer, ein Hauptangriffsziel des Satans gegen Christen ist, das neue Leben in dir zu neutralisieren. Gut, er kann das neue Leben nicht, oder dich zu neutralisieren, durch was auch immer. Auch wenn du durch Sünde, wenn du verführt wirst zur Sünde und in Sünde lebst, also jetzt nicht mal reinfällst, beständig lebst, dann neutralisiert es dein Zeugnis. Vielleicht hast du schon mal gemerkt, mit schlechtem Gewissen kann man schwer Zeugnis geben, oder? Wenn man selber nicht klar mit Gott ist und dann du von Gott reden sollst, ist schwierig. Okay. Und dann gibt es dann noch das Fleisch. Ich habe schon mal an der Stelle gesagt, das Fleisch ist also kein Steak oder irgendwie so, sondern wenn die Bibel vom Fleisch redet, da meint es die im Menschen Gott widerstrebende Art. Ist nicht zu wechseln, wenn die Bibel von dem alten Menschen spricht, die zu dem, der mit Jesus gehört, gekreuzigt ist. Das ist die alte Stellung vor Gott. Und Gott sieht uns nur als einen neuen Menschen, wenn ich zu Jesus gehöre. Aber es gibt das Fleisch, die in uns widerstrebende Art, wo Paulus sagt, der Geist Gottes streitet gegen das Fleisch. Ich weiß nicht, ob du schon mal gemerkt hast, dass es in dir etwas gibt, was gegen das streitet, was Gott will. Jeder hat es gemerkt. Und jeder merkt es mehr oder weniger täglich. Das ist die Realität. Und das Fleisch wird sich nie bekehren. Wir sollen es für gekreuzigt halten. Aber es ist nicht in dem Sinne tot. Es wird sich nie bekehren. Paulus sagt einmal, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, Gutes nicht wohnt. Soll es nicht schockiert sein, wenn in dir nochmal, obwohl du schon so lange Christ bist, wo du sagst, Mensch, das ist ja schon ewig, wo ich Christ bin. Und ich kenne die Bibel 20 Mal auswendig. Wenn in dir Dinge hochkommen oder ein Widerstreben gegen das, was vielleicht Gott will, was dich total wundert, es ist das Fleisch. Es wird sich nie bekehren, sei nicht erschreckt, sondern lern, nach dem Geist Gottes zu gehen und nicht nach dem Fleisch zu leben. Okay? So, die drei sind gegen dich und wir sollten nicht meinen, dass die Macht der Finsternis, die strukturiert ist, nicht genau weiß, in welche Richtung mich die Welt, in welche Richtung mich mein Fleisch verführen will. Die wissen meine Schwachpunkte. Ich habe Schwachpunkte. Seid ihr ganz schockiert, ne? Ich denke, ein Pastor, der ordiniert, dass er keine Schwachpunkte. Wart auf Ordination, Joel, ne? Dann ist alles vorbei an Kämpfen. So, die Macht der Finsternis weiß genau, wo Christoph Kipping versucht ist, in weltliches Denken reinzurutschen. Wo Christoph Kipping, wo das Fleisch von Christoph Kipping, also für die, die mich nicht kennen, das ist mein Name, sonst denken die, von wem redet er gerade, wo das Fleisch von Christoph Kipping, die wiedergöttliche Art, wo sie anfällig ist, wo sie gerne hinläuft, wo sie versucht ist, die strukturierte Macht der Finsternis weiß das. Und da gibt's Absprachen der unsichtbaren Welt. Und da hinein, wenn die Mächte gesandt, mich zu versuchen. Da solltest du wissen, dass es so ist. Es ist ein Reich, sagt Jesus. Angst müssen wir nicht haben, aber wachsam solltest du sein, dass du nicht dieser widergöttlichen Art in dir folgst. Und die Mächte der Finsternis sind wie ein Verstärker. Das, was mich eh versucht, vom weltlichen Denken oder nach dem Fleisch zu leben, die verstärken das noch. Nach dem Fleisch leben ist alles, was gegen Gott und sein Wort spricht. Manchmal dachten Leute, früher war das immer so, da hat man gesagt, die Fleischessünden, das ist immer nur Sexuelles. Ist natürlich Quatsch. Fleisch ist, wenn ich meinen Egoismus durchsetze, obwohl ich weiß, ich sollte jetzt eigentlich ein Stück weit zurücktreten. In dem Moment lebe ich fleischlich und so weiter und so fort. Das ist ein ganz breites Feld. Okay, die Macht der Finsternis weiß genau, in welche Richtung das Ganze geht. Das können wir übrigens gut am Garten Eden sehen, der ersten Versuchung. Auch wenn der Mensch noch nicht gefallen war, also der Sündenfall nicht war, Der Satan wusste genau, dass die geschaffenen Wesen eine Anfälligkeit dafür haben, was Macht und Unabhängigkeit von Gott betrifft, weil das hatte er selbst gehabt. Und darum, als er sagt, ihr könnt die Frucht essen, dann sagen sie, nee, das sollen wir nicht. Dann sagt er, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr das tut. Da hat er was geregt in denen. Ihr werdet sein wie Gott. Da war was, was sowieso schon irgendwie ganz tief unten drin war. Und das hat dazu beigetragen. Ihr seht, da wo der Feind weiß, da sind Schwachpunkte, da versucht er dich. Und ich ermutige dich, sei wachsam. Geh mit wach, nicht verkrampft, aber sei einfach wachsam. Wisse um deine Schwachstellen und glaube nicht, dass du dort nicht besonders versucht wirst, auch von diesem strukturierten Reich. Immer in dem Wissen, wenn du gefallen bist, du kannst alle Zeit zu Jesus kommen. Interessanterweise war auch Jesus, auch wenn er das sündige Fleisch nicht hatte in dem Sinne, er war aber auch versucht worden von dem Satan, wo es ein weltliches Denken gab, was auch Jesus natürlich angreifen wollte. In die Richtung ging der Satan bei ihm einmal. Weiß ich, ob euch die Stelle bewusst ist, wo er den Jüngern sagt, Jesus, ich werde gekreuzigt, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Er hat es dreimal denen gesagt, seine Leidensankündigung. Und er hat es immer wieder gesagt, ich werde gekreuzigt werden, gegeißelt werden und ich werde auferstehen. Und dann nimmt Petrus ihn beiseite, die Bibelkenner kennen diese Stelle, nimmt ihn zur Seite und sagt, Herr, weil er ihn liebte, weil er sein Freund war, Herr, das widerfahre dir bloß nicht. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Das ist eine der härtesten Stellen fast. Das heißt, er dreht sich um, schaut Petrus ins Gesicht und sagt, weiche hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern was Menschen ist, was der Welt ist. Das weltliche Denken war vollkommen klar. Und das passt, ist ja auch in vielen zutreffend. Leid ist immer schlecht, Leid soll uns nicht geschehen. Aber Jesus, sein Leid sollte sein zu unserer Erlösung. Das wusste Jesus, aber er wusste, in dem Moment war es ein echter Angriff auf sein menschliches Sicherheitsbedürfnis, was er auch hatte. Und er musste dem sehr klar widerstehen. Er meinte nicht, dass Petrus ein Teufel ist, aber er hat gemerkt, in dem Moment spricht durch Petrus der Satan. Und wenn es durch einen Freund ist, der es gut meint, ist es umso gefährlicher. Oder? Wohlmeinender Rat von wirklich wohlmeinenden Menschen musst du trotzdem prüfen. Das ist so. Okay, nächster Vers. Ich habe nur ein paar Minuten. Wir wollen noch mal in die Zeit der Anbetung gehen. Und Jesus sagt, und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Schaut, Jesus sagt, Entzweiung bringt Zerstörung des Bestehenden. Oder? Entzweiung bringt Zerstörung des Bestehenden. Und wir leben doch wirklich in einer Welt, und das hängt natürlich auch zusammen mit den geistlichen Kämpfen, die wir haben, so vieles seit Menschengedenken in dieser Welt bricht auseinander, was eigentlich zusammengehört. Oder? Ich glaube, wir können alle, die wir hier sitzen, von unserem Umfeld, vielleicht vom eigenen Leben sagen, wo Dinge, die eigentlich zusammengehören, auseinandergebrochen sind. Das ist angefangen beim Thema Ehe, Geschwister, Familien, Firmenpartner, Königreiche, Nationen. Überall, zum Glück nicht nur, es gibt auch noch bestehende Dinge, aber doch sehr stark brechen Dinge auseinander, die eigentlich zusammengehören. Gemeinden. Es sind auch schon Kirchen und Gemeinden kaputt gegangen. Das wissen wir. Und der Hammer ist, wenn man das mal genau untersucht, meistens, nicht immer, meistens waren es über Dinge, wo du nachher den Kopf dich fest und sagst, das kann doch nicht angehen. Wegen sowas ist eine Gemeinde auseinandergegangen. Ja. Man kann auch übersetzen, mit sich selbst uneins, mit sich selbst gespalten und gottgemäße Einheit zu bewahren in den unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens, gehört mit zu einer der größten Aufgaben des Lebens. Nochmal, gottgemäße Einheit zu bewahren in den unterschiedlichen Bereichen des Lebens ist eine Riesenaufgabe. Ich sage bewusst gottgemäß, wisst ihr warum? Weil manchmal können sich Trennungen nicht vermeiden. Versteht ihr, ich würde nie zu einer Ehefrau, sagen wir mal, wenn der Mann fremd geht und der Mann aber das nicht lassen will und er sagt, ich lebe das so weiter, zu ihr sagen, Um der Einheit willen müsst ihr zusammenbleiben. Das wäre falsch. Sondern das geht nicht mehr. Ja? Darum, es geht natürlich um gottgemäße Einheit. Oder wenn natürlich Gemeinden oder Kirchen, was weiß ich, wenn in einer Gemeinde, das ist hier nicht, also ich nenne das nicht als Beispiel, weil es hier ist, ne? Wenn in einer Gemeinde irgendwie man sagt, ja, der Tod Jesu, das ist eher historisch zu sehen, bildhaft, das ist nicht wirklich als Erlösung gemeint, moderne Theologie sagt das so, dann muss man klar stehen und dann kann es eine Trennung geben. Bloß wenn du in die Kirchengeschichte schaust und die heutige Zeit, warum Gemeinden manchmal kaputt gegangen sind, dann waren das oft Dinge, die nicht fundamental waren. Wisst ihr warum? Weil das Problem oft nicht die Dinge sind, die Sachebene, sondern die Herzenshaltung, mit denen ich die Sachebene diskutiere. Ist es so? Ist wie eine Ehe. Es ist immer die Frage, bei welchen Themen, mit welcher Herzenshaltung diskutiere ich die Unterschiedlichkeit. Und wenn du siehst in die Kirchengeschichte oder in die heutige Zeit, es war oft die Herzenshaltung und nicht das Thema, was das Problem war. Und nicht das Thema. Und ich finde es immer total schön, wenn es gelingt, dass Menschen bei Dingen, die jetzt auch gar nicht so fundamental sind, miteinander respektvoll unterschiedlicher Meinung sein können. Ist was total Schönes, oder? Ich finde es total schön. Ein super Gespräch kann man da haben. Apostel Paulus wusste von der Kraft der Entzweiung und er sagt im Epheser 4, Vers 1, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren als Gemeinde durch das Band des Friedens. Interessant, oder? Durch das Band des Friedens. Haltung. Nicht durch das Band der gleichen Meinung, durch das Band des Friedens. Okay. Also angenommen, du sagst zu mir, Spätzle schmeckt besser als Lapskaus, was natürlich schon ziemlich fundamental ist. Also Lapskaus, für die, die es nicht wissen unter uns, Lapskaus ist ein norddeutsches Nationalgericht. Da muss es uns beiden gelingen, dass wir dieses Thema mit der richtigen Herzenshaltung besprechen können. Und ich nicht wie ein Ork mit auf dich einprügel, weil du meinst, Spätzle schmeckt besser als Lapskaus. Und wenn eine Gemeinde das Thema hochkommt, dass die eine Fraktion meint, Spätzle schmeckt besser als Lapskaus, wäre es nicht dran, wenn eine Gemeinde sich deshalb trennt. Sondern würde ich sagen, machen wir es doch so. Die einen essen ihren Spätzle, die anderen ihren Lapskaus und wir haben Frieden miteinander. Amen. Ob das zusammen gut schmeckt, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Okay. Übrigens, auch diese Einheit von menschlichen Gemeinschaften wird auch angegriffen von diesen drei Feinden. Welt, Fleisch, Satan. Jakobus 3, Vers 14 lese ich noch kurz. Wenn ihr bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, jetzt kommt's, sondern eine irdische, die Welt, eine sinnliche, das Fleisch, eine teuflische, der Satan. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Interessant, oder? Da sind alle drei, ne? Alle drei kommen vor. Diese drei, muss aufpassen. Das sind nicht die drei Fragezeichen, da gab es, glaube ich, mal so ein Abenteuerbuch, sondern es sind die drei Ausrufezeichen, auf die du achten musst. Jetzt komme ich zum Schluss der Predigt und dann gehen wir an Betung. Habe ich schon ganz schön lang gemacht, denke ich. Vers 27, hört noch mal ein paar Minuten zu und dann gehen wir gemeinsam an Betung Gottes. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen, sagt Jesus, und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat. Und dann wird er in sein Haus gehen und es berauben. Ganz kurz, erstens, Satan hat ein Haus, oder besser gesagt ein Gefängnis, wo Menschen, ohne es zu wissen, gefangen sind, die vom Zeitgeist weg von Christus geprägt sind. Ja, das ist der Hausrat sozusagen. Zweitens, Jesus ist stärker als der Starke, wie wir gesehen haben in Markus. Das ist doch richtig gut. Erinnert euch, das, was ich erzählt habe, ich wusste gar nicht, dass die Person irgendwas, die daneben mir hockte beim Gebet, was mit der Macht der Finsternis zu tun hatte. Ich hatte nur gesagt, in eine andere Richtung, im Namen Jesus. Und dann kippt die um. Ich wusste es nicht mal. Aber Jesus ist, da ist Kraft bei Jesus. Und das musst du wissen, die Macht der Finsternis hat Angst vor Jesus, die zittern. Das muss man wirklich wissen, sonst hast du falsche Parameter. Er ist stärker als der Starke und Jesus ist gekommen, um den starken Menschen zu entreißen. Ich liebe Apostelgeschichte 10, 38. Hören wir mal diesen Text, wo Paulus Petrus sagt, nachdem Jesus zum Himmel gefahren ist, er predigt. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Ich kann mir vorstellen, hier meint heilte auch befreien von Dämonen. Man kann nicht sagen, dass jede Krankheit gleich vom Teufel ist, aber es meint das allgemein. Und grundsätzlich wird ein Mensch entrissen der Macht der Finsternis, wenn er sich zu Jesus Christus bekehrt. Wenn er Jesus Christus und das, was er am Kreuz getan hat, für sich annimmt. Wenn er zu Jesus kommt und sagt, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Gnade, dann wird er grundsätzlich erstmal der Macht der Finsternis entrissen. Ich liebe deshalb Kolosser 1, Vers 13, da heißt es, denn er hat uns errettet, viele kennen den Vers, gell? Aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes. So, wenn ich zum Glauben an Jesus komme, dann findet so eine Versetzung statt. Ich komme in ein anderes Reich. Das sieht man nicht. Aber ich bin jetzt unter Gottes Herrschaft. Ich habe einen guten Hirten über mir, der mich führen will an frische Wasser, der mich bis zu sich nach Hause begleiten möchte. Aber ich bin auch im geistlichen Kampf. Das geschieht, wenn man zum Glauben an Jesus kommt. Aber man kann an Jesus gläubig sein und es kann trotzdem sein, dass man vielleicht Bereiche hat, wo man das Gefühl hat, ich sage mal bewusst nur Gefühl, aber manchmal kann es in gewisser Weise auch zutreffen, man gehört aber nicht dem Teufel mehr, das ist vorbei. Aber man hat das Gefühl, an dieser Stelle hat der Feind mich überwältigt. Meine Frage ist, gibt es heute noch Menschen, die vom Feind Gottes überwältigt sind? Gibt es vielleicht an diesem Morgen Menschen unserer Mitte, die von sich sagen, ich habe das Gefühl, hier bin ich überwältigt an dem Punkt. Dann hör nochmal diesen Text. Darf ich die Lobpreiser nach vorne bitten? Könnt ihr schon kommen. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Ich glaube ja, wenn wir so gemeinsam zusammen sind im Namen Jesus als Gemeinde, dann ist Jesus da. Und ich glaube, dass er auch in seinem Gottesdienst umhergeht. Man kann nicht so einen Text predigen und dann Amen sagen und nach Hause gehen. Sondern wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und lebt, dann ist er auch jemand, der umhergeht, auch in unseren Reihen und umhergehen möchte und wohltun möchte. Und ich lade uns jetzt mal ein, eine Zeit der Anbetung haben, wo wir vor Gott sind. Und vielleicht gibt es Punkte bei dir, wo du sagst, hier merke ich, hier brauche ich Gottes helfende Gnade, Gottes helfende Kraft, Gottes Befreiung, um hier weiterzukommen. Und dann erwarte einfach, du musst nicht an die Sache denken, bete einfach Jesus an. Dann erwarte, dass Jesus das weiß. Dass er, während wir anbeten, er umhergeht. Um zu befreien, die überwältigt sind. Erwartet es. Jesus lebt, er ist auferstanden. Ich habe heute Morgen gebetet, auch als wir als Team hier zusammen gebetet haben, das Besondere, das ist auch meine Überzeugung, das Besondere an diesem Gottesdienst oder an Gottesdiensten, die im Namen Jesus gemacht werden, das Besondere ist die Zusage Jesu, dass er in unserer Mitte ist. Das ist das Besondere. Das Besondere sind nicht wir. Ich mache das sehr gut, Lobpreis, gell? Predigt ist auch okay. Aber das Besondere ist, Jesus ist in unserer Mitte. Und dadurch kann das, was man hört und was man singt, lebendig werden. So, lass uns eine Zeit haben, jetzt vor Gott zu stehen. Ich lade dich ein, von Herzen ihn anzubeten, noch einmal seine Gegenwart zu suchen. Und wir schauen mal, was einfach kommt. Okay.
Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. Vielen Dank fürs Zuhören. und bis bald.